Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Österreich und die Schweiz, das sind zwei Filmländer, die wir heute bereisen werden. Grund dafür sind unterschiedliche Debatten und Filme, die in den nächsten Tagen uns erreichen werden und die uns einen neuen, ja, oder auch anderen Blick auf das kulturelle Leben in unseren südlichen Nachbarstaaten erlauben. Wir beginnen mit der Schweiz und dem sicherlich beliebtesten Bestsellerautor des Landes, mit Martin Suter. Er ist gleich unser Gast. Seit nunmehr 20 Jahren zählt Martin Suter sicherlich zu den erfolgreichsten Schweizer Autoren im deutschsprachigen Raum. Er war zunächst Werbetexter in seinem Leben, dann Kolumnist, bis er mit seinem Debütroman Small World 1997 den Durchbruch in der Literatenszene schaffte. Suter arbeitet aber auch als Liedtexter, als Dramatiker und Drehbuchautor. Und all diese unterschiedlichen Talente kann man jetzt bewundern im Dokumentarfilm Alles über Martin Suter, außer die Wahrheit. Regie führte der Deutsche André Schäfer, der immer wieder versucht, Martin Suter mit dessen eigenen Texten zu konfrontieren und ihm so peu à peu Geheimnisse aus der Schreibwerkstatt von Suter entlockt.
Er drehte an der Walze der schwarzen Underwood, bis der letzte Satz zum Vorschein kam. Steckte sich eine Zigarette an und las die eng beschriebene Seite.
Die Situation, dass mir nichts einfällt, die kann ich mir zwar vorstellen, aber zum Glück passiert es mir nicht. Ich bin mich gewohnt, dass das Schreiben ja nicht etwas ist, das vom Schicksal eingegeben wird. Ich erwarte von mir schon, dass am Abend auf dem leeren Blatt oder dem leeren Bildschirm etwas steht.
Der Dokumentarfilm kommt Donnerstag in unsere Kinos und vor der Sendung konnte ich mit Martin Suter selber sprechen über seine Arbeit am Film und die kleinen Lügen, aber auch die großen Wahrheiten, die er bereit war, vor der Kamera preiszugeben. Schönen guten Tag erstmal, Martin Suter, herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Wilinski.
Herr Suter, musste denn der Regisseur André Schäfer Sie lange davon überzeugen, an einem filmischen Porträt über Sie mitzumachen?
Ja, da musste ich meine ganze Eitelkeit aufbringen. Das war leicht. Nein, er musste nicht lange. Nein, ich habe natürlich Ja gesagt und ich habe dann geschaut, ja, sein Konzept und war ja so hin und her gerissen, ein bisschen skeptisch, ob das geht, diese Mischung von Dokumentation und Spielfilm, aber auch sehr neugierig und es hat mich natürlich interessiert, weil ich es noch nie gesehen habe und ich interessiere mich für Dinge, die ich noch nie gesehen habe.
Wir bekommen ja auch viel Privates zu sehen von Ihnen, also wir begleiten Sie und Ihre Frau in Ihre Wohnung in Marrakesch. Sie besuchen auch den Wohnblock Ihrer Kindheit in Zürich. Wir sehen Sie auch in sehr privaten Momenten. Also wie lange muss man damit sich ringen, als Person der Öffentlichkeit, die Sie ja sind, auch solche Momente zuzulassen für eine Öffentlichkeit jetzt?
Ich musste nicht lange ringen. Es war halt ein Grundsatzentscheid. Also ich kann nur entweder sagen Nein oder dann muss ich schon auch einen Einblick in unser Privatleben gewähren. Ich kann ja dann immer noch entscheiden, wie tief das sein darf, aber nein. Unsere Tochter ist jetzt alt genug. Früher haben wir versucht, sie wirklich da rauszuhalten. Aber sie hat auch sehr viel Spaß daran gehabt. Das merkt man ja auch im Film. Und dann habe ich das gerne gemacht. Und der André Schäfer hat die Begabung, einen so zu befragen, dass man gar nicht merkt, dass man befragt wird.
Jetzt setzen Sie als Hauptfigur dieses Porträts ja gleich zu Beginn des Films das Motto des Films. Ja? Alles über Martin Suter, außer die Wahrheit. Und da stellt sich natürlich die Frage, was bekommen wir in den 90 Minuten da zu sehen? Eine Fiktion über Martin Suter? Alles Inszenierung?
Ja gut, das war wirklich eine spontane Antwort. Er hat mich gefragt, du warst doch Werber, du kannst doch jetzt sicher schnell einen Titel erfinden. Und ich habe gesagt, das geht nicht so schnell und habe dann den gesagt. Und es lag mir nahe, weil es gut erstens ein bisschen zu mir passt, solche Sachen zu sagen. Und zweitens, weil ich auch weiß, dass in einem Film sehr wenig Wahrheit steckt. Ein Film ist ja immer etwas Fiktives. Es gibt ja wirklich, schon wie man ihn macht, ist es ja nicht aus dem Leben gegriffen. Man macht ja aus Bildern, die aus dem Leben stammen, dann eigene Geschichten, man montiert die selbst oder so. Deswegen ist diese Einschränkung eine logische. Ich habe nicht gedacht, dass der andere das dann als Filmtitel nimmt, aber als er es gemacht hat, habe ich gedacht, ja doch, ist gar nicht so schlecht.
Sie sagen ja auch einmal, dass Biografien oder Autobiografien ja auch schon die größte Fiktion sind. Also das Leben erzählen, das ist ja schon Fiktion.
Ja, das glaube ich schon, dass das so ist. Es ist auch die Erinnerung verleitet einen zur Fiktion oder ist vielleicht ganz, man kann sich vielleicht gar nicht so genau erinnern, wie es wirklich war. Deswegen, ich glaube, ich habe das über Autobiografien gesagt. Also Autobiografien glaube ich schon, wie man sich selber sieht, ist natürlich etwas anderes als wie einen die anderen Leute sehen, und deswegen habe ich gesagt, es ist etwas Fiktives. Die erfundenen Sachen stimmen manchmal sehr viel mehr überein mit der Wirklichkeit als die erinnerten.
Was meinen Sie damit?
Ja, man kann ja eine Geschichte erfinden und die, wenn man das will und kann, sehr lebensnah machen. Über Erinnerungen spricht, ja, sprechen Sie mit Ihren Eltern mal über Ihre Erinnerungen. Das klingt immer sehr viel entweder drastischer oder schöner, als es dann wirklich war. Ich glaube nicht, dass, ja, dass die Geschichte das, die Wirklichkeit widerspiegelt. Es gibt ein Zitat, ich weiß aber nicht mehr, von wem es stammt, aber es ist eines, das mir im Kopf geblieben ist. History is a river of lies. Ich weiß nicht, ich finde es sehr, sehr treffend. Und ich weiß auch nicht, ob es Lügen sind. Nicht die Wahrheit sagen ist ja nicht immer unbedingt eine Lüge. Das kann ja einfach eine Weglassung sein oder ein Vergessen oder so. Also das Gegenteil von Wahrheit ist nicht immer Lüge.
Am Ende schreibt man ja Erinnerungen auf und wir erinnern uns das, was wir uns erzählen können. Also wir legen ja schon die Erzählungen an. Also das Geschichtenerzählen prägt auch die Art und Weise, wie wir uns an uns selbst erinnern.
Genau, ja, das ist es.
Würden Sie sich denn selbst aufschreiben, also eine Autobiografie von Martin Suter? Weil ich höre da ein Zögern raus.
Ja, nein, das würde ich, glaube ich, nicht machen. Auch weil es so, ich glaube, das ist vielleicht auch ein Aberglaube in unserem Metier. Das ist das Letzte, das man dann schreibt. Was will man noch schreiben nach einer Autobiografie?
Die 9. Sinfonie quasi.
Ja. Ja, ich möchte auch lieber mit einer unvollendeten enden als mit einer Autobiografie.
Herr Suter, Sie gelten ja als präziser und sehr intensiver Rechercheur Ihrer Stoffe und im Dokumentarfilm zeigen Sie sich aber erstaunt als eine Architekturstudentin nur anhand Ihres Romans, also nur anhand des Textes Ihres Buches, das Haus des Protagonisten 1:1 digital rekonstruiert. Warum wundert Sie das? Sie recherchieren doch so viel.
Ja, gut, aber das ist ja nicht, das war ja nicht Recherche, das war ja eben auch wieder Fiktion. Ich finde schon, was wahr sein kann oder was stimmen kann in einer Geschichte, das muss stimmen. Ich sitze da im Hotel und habe Sicht auf das Brandenburger Tor. Ja, ich will nicht, dass man das Hamburger Tor nennt, oder? Also, weil man glaubt dann nichts mehr. Ich habe mich früher auch manchmal geärgert, wenn im Spiegel ein Artikel über die Schweiz steht und dann stehen drei Sachen falsch über die Schweiz, die man einfach ganz einfach recherchieren hätte können. Dabei ist der Spiegel ja berühmt für seine Recherche. Aber dann glaubt man den ganzen Rest nicht mehr. Und wenn man ja etwas, was ich tue, Fiktion schreibe, dann wirkt die nur glaubwürdig, wenn alles rundherum stimmt. Deswegen habe ich ja mal gesagt, dass eine Wahrheit muss man in 10 Lügen verpacken, damit sie abgenommen wird. Wenn alles stimmt, dann könnte das auch stimmen. bei der Geschichte, die dunkle Seite des Mondes, da gibt es ja diesen Bläuling, diesen Pilz, der diese verheerende Wirkung hatte auf den Protagonisten. Und der französische Übersetzer, der hat lange, lange gesucht nach diesem Pilz, weil alle anderen Pilze stimmten. Und dann endlich hat er mich angerufen und hat gesagt, du kannst du mir vielleicht sagen, ich finde diesen Pilz nicht. Da habe ich gesagt, das ist gut, dass du den nicht findest, weil den gibt es nicht. Und das hat mich sehr gefreut, oder? Wenn eben alles andere stimmt, dann kann man so eine kleine Lüge der Leserschaft unterjubeln.
Im Film selber begegnen Sie ja in inszenierten Szenen auch Figuren aus Ihren Romanen. Das ist ein sehr schönes Kinobild erstmal. Der Autor, der quasi den Geschöpfen seiner Fantasie begegnet. Aber wäre das überhaupt etwas für Sie in der Realität, wenn Sie den Figuren aus Ihren Romanen begegnen würden im Café?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Das würde mich natürlich schon, ja, es würde mich sicher sehr überraschen. Ja, das ist jetzt eine sehr, sehr fiktive Vorstellung. Also mir hat das gefallen, Ihnen im Film zu begegnen. Und natürlich stellt man die sich, wenn man selber schreibt, anders vor. Das ginge ja gar nicht, die eins zu eins beschreiben. Es gibt eine sehr schöne Verfilmung von Small World, und da ist der Konrad Lang, der Held, der die Alzheimer-Krankheit hat, ist besetzt mit Gérard Depardieu. Und nie wäre ich auf die Idee gekommen, ihn damit zu besetzen. Und als ich den Film gesehen habe, hätte ich ihn am liebsten auf den Schoß genommen, diesen großen schweren Mann, weil er hat das so überzeugend gespielt. Also man darf sich nicht zu sehr versteifen auf die eigene Vorstellung seiner Figuren.
Aber viele ihrer Romane wurden ja schon verfilmt, also visualisiert quasi fürs Kino, fürs Fernsehen. Da bekommen ja die Figuren Gesichter, wie Sie das gerade so schön beschrieben haben. Sie werden haptisch, sie werden bildlich. Welches Verhältnis hat Martin Suter eigentlich zu den Filmen ihrer Geschichte? Sind ja so viele mittlerweile.
Ja, das ist verschieden. Mir gefallen die sehr werktreuen gut, weil es natürlich meinem Ego schmeichelt, viele Zitate von mir dort zu hören und zu sehen, wie die gesagt werden oder so. Aber ich habe mit der Zeit gemerkt, dass es halt schon nicht immer so fi filmisch ist, wenn es werktreu ist. Inzwischen bin ich der Meinung, wenn ein Buch jemanden zu einem wunderbaren Film inspiriert, ist mir das fast lieber, als wenn es ihn inspiriert zu einem möglichst werktreuen. Also ja, bin ich eigentlich froh, wenn die Filme über meine Bücher keine Literaturverfilmungen sind, sondern schöne Filme.
Herr Suter, ich habe noch eine Frage. Das Interview, wir haben so viel über Sie jetzt erfahren. Wie viel Wahrheit war denn drin in den letzten 10, 12 Minuten?
Das war alles bis aufs letzte Komma wahr.
Martin Suter, Schriftsteller und Hauptdarsteller des ziemlich doppelbödigen filmischen Autoporträts Alles über Martin Suter, außer die Wahrheit in der Regie von André Schäfer. Zu sehen ist der Film ab Donnerstag in unseren Kinos. Über die Vorwürfe gegen den Regisseur Ulrich Seidel berichten wir ja regelmäßig, seitdem der Spiegel eine Recherche veröffentlicht hat, die dem Regisseur und seinem Team vorwirft, beim Dreh seines neuesten Films Sparta in Rumänien minderjährige Laiendarsteller unangemessen behandelt zu haben. Mittlerweile steht auch die Inszenierungsmethode von Ulrich Seidel in der Kritik. Das intensive Arbeiten mit nicht professionellen Darstellern, die auch eigene Traumata für Drehbücher preisgeben müssen, gerät an Grenzen, wenn es um Kinder geht. Christian Berndt gibt uns ein Update zum Fall Ulrich Seidel und fragt, inwiefern eine solche Regiemethode noch zeitgemäß ist und wie man vielleicht doch mit Kindern an Filmsets arbeiten kann.
Uno, dos, tres.
Ewald kommandiert spielerisch eine Horde von Jungs, die sich als römische Soldaten verkleidet haben, mit Rüstung, Helm und in Unterhosen. Die Szene stammt aus Ulrich Seidels neuem Film Sparta. Georg Friedrich spielt einen Österreicher, der nach Rumänien kommt, um ein Jugendcamp für Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen aufzubauen. Dabei entdeckt er seine verdrängten pädophilen Neigungen. Dem Regisseur des Films, Ulrich Seidel, wurden Anfang September im Spiegel schwere Verfehlungen beim Dreh vorgeworfen. Das Nachrichtenmagazin schreibt:
Nach Recherchen des Spiegel soll Seidel die minderjährigen Laiendarsteller, die zum Zeitpunkt des Drehs zwischen 9 und 16 Jahre alt waren, und ihre Eltern bewusst im Unklaren darüber gelassen haben, dass es in dem Film auch um Pädophilie geht. Bei den Dreharbeiten wurden sie offenbar ohne ausreichende Vorbereitung und angemessene Betreuung mit Alkoholismus, Gewalt und Nacktheit konfrontiert.
Wegen dieser Vorwürfe hat das Filmfestival Toronto die geplante Weltpremiere von Sparta abgesagt. San Sebastian aber hat den Film gezeigt, Seidel aber blieb der Premiere fern. Der Spiegel hat mit den Familien der minderjährigen Laiendarsteller in Rumänien und ehemaligen Mitarbeitern Seidels gesprochen. Auch der Leiter des Kulturressorts im österreichischen Nachrichtenmagazin Profil, Stefan Grissemann, hat recherchiert.
Meines Wissens und meiner Recherche entsprechend hat er allen Familien durchaus gesagt, was in dem Film vorkommt. Dass es ein Film ist, der von einem mitteljungen Mann handelt, der mit sich hadert, der ein dunkles Geheimnis hat, der sich zu Kindern hingezogen fühlt und mit denen sozusagen Zeit verbringen will. Er hat natürlich nicht das Wort Pädophilie verwendet. Er wollte es auch nicht so drastisch und dramatisch ausschildern, wie ich ihn verstehe, ja, um jetzt auch nicht Leute auf die falsche Fährte zu führen. Denn wenn man seinen Film sieht, ja, und das ist ein Film, wo sich das Abgründige nur im Kopf des Darstellers abspielt.
Es gibt im Film keine Szenen sexualisierter Gewalt mit Kindern, aber trotzdem muss man den Kontext mit berücksichtigen, sagt der Kinderpsychiater Michael Schulte-Markwort, der Filmproduktionen mit Kinderdarstellern wie Systemsprenger beraten hat.
Die entscheidende Frage ist ja immer, selbst wenn das in der konkreten Situation für das Kind überhaupt gar keine Bedeutung hatte, ist es ja trotzdem ein Eingriff in seine Persönlichkeitsrechte, dass es in diesem Kontext aufgenommen und gezeigt wird.
Seidel bemüht sich, die Vorwürfe zu entkräften und ist nach Rumänien gereist und hat den Familien den Film vorgeführt. Der Hauptvorwurf im Spiegelartikel richtet sich gegen die Art, wie Seidel mit den Kindern gearbeitet hat. Die Seidel-Produktion hätte Jungs aus schwierigen Familien ausgewählt und sie dann in Spielszenen, in denen es um Gewalt und Alkoholismus geht, bewusst retraumatisiert. Die eigene Lebenserfahrung seiner Laiendarsteller in ihre Filmrollen einfließen zu lassen, ist seit 40 Jahren Seidels Arbeitsmethode.
Er geht immer und ausschließlich, und deswegen gibt es auch keine wirklichen Drehbücher, die er weiterzugeben hätte. Auch das ist ja ein Punkt, was ihm viele vorwerfen, dass er niemandem ein Drehbuch in die Hand drückt. Man wird auch wieder als Geheimhaltung ausgewiesen. Aber de facto ist das natürlich auch Teil seiner Arbeitsweise, die darauf fußt, dass man vor Ort und am Schauplatz erst die wirklichen Entscheidungen trifft. Und dass dann, was immer passiert oder wie auch immer die Figuren drauf sind und welche Ideen die improvisieren und im Spielen haben, dass das eingebaut werden kann. Also dass er alles noch mit reinnehmen will, was ihm die Wirklichkeit bietet, ja, und was ihm die Laiendarstellungen bieten.
Seidels Protagonisten lassen sich auf dieses Entblößen ihrer intimsten Erfahrungen ein. Geraten diese Methoden, wie sie Seidel und andere Regisseure schon lange verwenden, bei Kinderdarstellern an ihre Grenzen? Können Kinder zwischen Realität und Rolle unterscheiden?
Das ist nicht grundsätzlich problematisch. Das hängt sehr davon ab, was für ein Kind es ist. Es gibt sehr resiliente Kinder, für die sozusagen die Begegnung persönlicher Themen oder persönlicher Szenen aus ihrem eigenen Familienleben nicht retraumatisierend sein muss. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Nicht jede Wiederbegegnung mit etwas, was einen in seinem Leben belastet hat, ist automatisch retraumatisierend. Aber das muss man im Einzelfall immer prüfen.
Schulte-Markwort vermisst eine allgemeine Diskussion über das Thema. Wenn man das Kindeswohl ernst nehme, müsse man tatsächlich in Form von Ethikboards bei Produktionen konkret klären, was beim Dreh mit Kindern ethisch vertretbar ist. Viele Filmproduktionen unterschätzen diese Aufgabe.
Wenn die sich dann entscheiden, das öffentliche Interesse für dieses Thema ist so wichtig und wir können so viel Gutes tun damit, wir können so viel helfen damit beispielsweise oder aufklären, wir sind bereit, die Belastung eines Kindes dafür in Kauf zu nehmen, dann kann das sein, dass ich das auch mittrage.
Für solche Fälle sei psychologische Betreuung und Aufklärung der Kinder allerdings unabdingbar. Die Vorwürfe im Fall Seidel bieten, meint Schulte-Markwort, den idealen Anlass, um eine Diskussion zu diesem Thema anzustoßen.
Seit mehreren Jahrzehnten arbeitet Ulrich Seidel durchaus erfolgreich mit nicht professionellen Darstellern vor der Kamera und probiert mit ihnen, ja, die realen Abgründe von Gewalt und Ausbeutung zu erforschen. Die Grenzen dieser Methode, die scheinen jetzt so langsam erreicht zu sein, aber was ist denn mit dem davor, mit seinen Arbeiten aus den letzten Jahrzehnten? Seidels Arbeitsweisen, seine Intentionen und Weltsichten hören wir jetzt von ihm selbst in einer Aufzeichnung. Denn Seidel gibt derzeit auf Anraten seines Anwalts keine Interviews. Im Februar, da war das noch anders. Da feierte sein letzter Film Rimini seine Weltpremiere auf der Berlinale. Es ist der Spiegelfilm zu Sparta und man sollte Rimini sehen, wenn man sich ein Bild machen will zur laufenden Diskussion. Auch weil Rimini ganz wunderbar die Stärken dieses Arbeitens zeigt. Der Film spielt natürlich in Rimini an der Adriaküste. Es ist Winter, es ist kalt und leer. Ein paar Rentnertouristen sind da, um ihren großen Schlagerstar zu sehen, Ricci Bravo.
Buonasera, sono Ricci Bravo. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich ganz besonders, dass ich Sie heute hier zu Gast habe. Warum seid ihr so schweigsam? Ich hab gehofft, da kommt ein bisschen mehr Stimme auf. Sono Ricci Bravo.
Mein Herz ist verloren. Ricci Bravo hat die besten Tage längst hinter sich. Seine Spielschulden zahlt er, indem er Sex mit älteren Damen hat. Und seine eigene Tochter erpresst ihn, droht ihm, macht ihm Vorwürfe.
Und es hat sich nichts geändert, nichts.
Sehr schön.
Wie eh und je.
Deswegen ich bin noch immer ein erwachsener Mann.
Rimini erzählt von diesem Ricci Bravo seinen eigenen Lebenslügen und Sehnsüchten sehr ehrlich und auf seine eigene Art auch sehr authentisch. Wie Ulrich Seidel das gelungen ist, das haben Susanne Burg und ich ihn gefragt und wollten zunächst von ihm wissen, was ihn denn an so einem abgehalfterten, leicht gestrigen Schlagerstar wie Ricci Bravo überhaupt interessiert.
Also die Geschichte ist eigentlich entstanden durch den Schauspieler Michael Thomas, den ich ja schon seit längerem kenne und der auch eine Rolle bei meinem Film Input Export gespielt hat. Und eines Tages habe ich bemerkt, dass er auch ein Sänger ist. Und so hat sich über die Jahre hin diese Geschichte entwickelt. Das liegt schon länger zurück. Es war mal auch eine Episode für einen ganz anderen Film gedacht. Und jetzt ist es endlich, konnte ich den Film realisieren. Und ich finde Schlager, ja, Schlager ist, viele würden das als Kitsch bezeichnen. Aber bei dieser Figur Ricci Bravo ist es so, dass er das, was er singt, hier auch wirklich meint und ernst meint. Und sozusagen seinen Fans Träume verkauft und Sehnsüchte befriedigt. Und eben nicht, also nicht ein Geschäftemacher, der sozusagen das, was er tut, an das nicht glaubt. Und das ist, glaube ich, das Sympathische an dieser Figur.
Sie zeigen sein Leben aber in einer gewissen Art und Weise in einer Art Stillstandmodus. Im Grunde ist er ja auch ein Gefangener in seinem Leben, irgendwo zwischen seiner einzigen Karriere und seiner Spielsucht und den Schulden. Er schleppt seinen wuchtigen Körper immer von Auftritt zu Auftritt. Manchmal hatte ich so das Gefühl, ich sehe da so einen Untoten.
Naja, das stimmt ja auch. Der Film erzählt nicht einen erfolgreichen Schlagerstar, sondern einen Schlagersänger, dessen Erfolg schon längst vorbei ist. Ja, und der ja sozusagen auch über seine Verhältnisse lebt und der es nicht wahrhaben kann, dass er eigentlich etwas, sozusagen ein Mann von gestern ist. Ja, und das finde ich aber das Interessante an dieser Figur, dass der Film etwas über das Scheitern erzählt, über das menschliche Scheitern und nicht über einen erfolgreichen Sänger.
Das Leben eines Schlagerstars ist hinter den Kulissen ja häufig alles andere als das heile Weltklischee, das Sie dann auf der Bühne repräsentieren. Wie haben Sie eigentlich auch in der Schlagerszene recherchiert?
Ich habe da gar nicht so viel recherchiert, sondern ich habe mich irgendwie daran gehalten, sozusagen, was wir für eine Ideen dafür hatten. Und man kennt natürlich sozusagen also solche Biografien. Mir fällt zum Beispiel ein aus meiner Jugend, der Roy Black, ja, also der hatte so eine Biografie, dass er Lieder gesungen hat, die er eigentlich gar nicht mochte, aber man hat ihm gesagt, also wenn du diese Lieder singst, dann wirst du sozusagen erfolgreich sein und wirst du Geld verdienen. Und an dem, glaube ich, ist er auch zugrunde gegangen letztendlich. Also das ist nichts Unbekanntes, genau.
Rimini als Ort ist ja auch sehr zentral, nicht nur weil der Film so heißt. Überhaupt interessieren Sie sich ja wieder für so vermeintliche Urlaubsparadiese. Warum zieht es Sie immer wieder an diese Orte?
Naja, das Urlaubsparadies sozusagen, das betrifft ja den Sommer eigentlich, also die gefüllten Strände. Und ich zeige hier ein Rimini im Winter, wo sozusagen die Hotels zugesperrt sind und die Strandbars und die Restaurants und die Kinderspielplätze und so weiter. Alles liegt, ist eingetaucht in den Nebel und letztendlich dann auch im Schnee. Und das hat mich interessiert. Also das war eine Idee, die hatte ich schon seit sehr langer Zeit. Ich wollte mal an der Adria in sozusagen in dieser diesigen Nebelstimmung einen Film drehen. Und mit Ricci Bravo hat sich das dann irgendwie verbunden, dass man ihn sozusagen dort lokalisiert hat.
Es ist ja interessant, weil ja, Rimini assoziieren wir Cinephilen ja immer mit Fellini, mit Leben.
Ja, 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 also der Fellini hat sozusagen ja nicht wirklich in Rimini gedreht. Ich glaube, seinen ersten Film, Die Müßiggänger, die hat er dort gedreht, dann ja nur mal im Studio. Und ich werde wahrscheinlich keine Straße bekommen, die nach mir benannt wird in Rimini.
In diese Atmosphäre hinein taucht dann auch noch die Tochter von Richie Bravo auf. Aber es gibt keinen Liebesbeweis, sondern eine Geldforderung von ihr. Aber Richie scheint sich an der Idee festzuklammern, dass er durch diesen Schuldenausgleich sich irgendwie freischwimmen, freikaufen kann.
Ich glaube, er hat einfach ein schlechtes Gewissen. Ja. Das ist das Schöne an dieser Figur, dass er so ambivalent ist. Ja. Auf der einen Seite streitet er ja ab, dass er schuld ist, weil er hat sich sozusagen um seine Tochter nie gekümmert, er hat nie etwas bezahlt. Und dann sozusagen, seit sie ihm da ist, will er schon sozusagen der gute Vater sein. Ja. Und letztendlich gewinnt er auch die Tochter. Ne. Letztendlich sozusagen endet er in seinem eigenen Haus mit sozusagen der Verwandtschaft des Freundes seiner Tochter, und er hat eigentlich nichts mehr zu sagen.
Sie erzählen ja auf unterschiedlichen Ebenen in diesem Film über familiäre Verhältnisse, vor allem diese Beziehung des dementen Vaters, und Richie ist ja auch zentral. Dieser Vater lebt ja in einer ganz eigenen Welt, in einer ganz eigenen Zeit. Er singt auch immer wieder Nazi-Lieder. Richie Bravo versucht das in einer sehr spannenden Szene, wie ich finde, dann mit einem Amore-Song quasi zu kontern. Das ist ja auch eine Art Dialogisieren. Was ist das für eine Art Vater-Sohn-Verhältnis?
Kein sehr gutes, würde ich sagen. Ja. Also der Film erzählt das zwar nicht, aber man nimmt es an, dass der Bub sozusagen, der Richie, sehr bald von zu Hause weggegangen ist. Und er fährt ja nur deswegen wieder nach Hause, weil die Mutter begraben wird, weil das Begräbnis der Mutter ist. So beginnt ja auch der Film. Und er endet dann aber auch sozusagen mit dem Vater, der nach der Mama schreit. Ja. Also sozusagen die Verzweiflung des Vaters schließt hier wieder am Ende des Films den Film ab.
Inwiefern, das haben wir uns nach der Vorstellung gefragt, erzählen Sie über Ihre Figuren auch etwas über Europa als einen Kontinent, der eigentlich seine besten Zeiten hinter sich hat? Ist das auch ein Abgesang? Und dazu muss man auch noch sagen, in Ihren Bildern arrangieren Sie auch afrikanische Flüchtlinge, die einfach nur da sitzen, aber eigentlich warten, bis sie in das Haus einziehen können, oder?
Also ich würde nicht sagen, dass es ein Abgesang ist, sondern es ist eine Beschreibung des Ist-Zustandes. Und es ist einfach so, dass die Flüchtlinge für uns, ob das jetzt in Italien ist, in Österreich, in Deutschland oder sonst wo in Europa, das ist natürlich eine Realität, aber auch für viele Menschen eine Realität, die sie nicht wahrhaben wollen. Und ich zeige die Flüchtlinge ja nicht als aktiven Part in dieser Gesellschaft, sondern ich zeige sie, dass sie irgendwo daneben herumstehen, liegen, sitzen. Ja. Also sie haben keine Stimme, und ich glaube, das ist sozusagen, das will ich auch darüber sagen, weil meine Filme sind ja auch immer so etwas wie eine Beschreibung einer Zeit in unserer Gesellschaft, so etwas wie ein Sittengemälde.
Sie arbeiten ja wieder mit der ja Ihnen sehr eigenen Mischung aus professionellen und nicht professionellen Darstellerinnen und Darstellern. Es gibt dadurch auch immer wieder die häufig gerne zitierten intensiven sexuellen Szenen. Sie betonen ja immer, dass es bei Ihnen um einen ganz speziellen Begriff von Authentizität geht. Können Sie das auch anhand von Rimini nochmal beschreiben, was Sie dadurch erreichen, wenn Sie so erzählen, wie Sie erzählen?
Wenn man so erzählt, wie ich erzähle, dann glaube ich sozusagen, dass der Zuschauer viel eher sozusagen in diesen Film eintaucht und viel näher den Personen kommt, die hier beschrieben werden, weil es sind, wenn man so will, unter Anführungszeichen eben auch normale Menschen. Ja. Also selbst die Abgründe, die der Richie hier verkörpert in dem Film, selbst sozusagen seine Alkoholsucht, seine Spielsucht, selbst, dass er sozusagen Kleingeld macht mit Liebesdiensten an älteren Damen, verzeihen wir ihm, weil er irgendwie doch auf der anderen Seite ein Mensch ist, der versucht, seine Schwächen zu überdauern. Ja. Und die Authentizität ist so gemeint, im Grunde sozusagen für eine Wahrhaftigkeit. Ja. Also um das geht es mir, dass der Zuschauer einfach hier merkt, er ist selber sozusagen ein Teil dieser Gesellschaft, die hier gezeigt wird.
Ulrich Seidel, Regisseur des Spielfilms Rimini, der Donnerstag in unsere Kinos kommt. Und ob und wann Sparta, also die Fortsetzung von Rimini, in unsere Kinos kommt, das bleibt noch abzuwarten. Die Kontroverse wird die deutschen Verleiher sicherlich noch etwas zögern lassen. Wir bleiben noch etwas in Österreich, thematisch zumindest, und wollen von einem wahren Hit berichten. Der Bauer und der Bobo heißt der erfolgreichste Dokumentarfilm des Jahres in Österreich, und eigentlich ist das eine sehr simple Geschichte über einen Großstadtmenschen, österreichisch heißt das Bobo, ein Journalist, um genau zu sein, der seine Klischees über das Leben eines Landwirts relativ schnell revidieren muss, wenn er ihm denn einmal begegnet. Ein Film, der viel erzählt vom Stadt-Land-Konflikt, von Milieus, die sich nie begegnen und die nur in Klischees übereinander kommunizieren. Julia Baschiera stellt den Doku-Hit aus Österreich vor und hat auch mit den Protagonisten gesprochen, zu denen ein gewisser Chefredakteur des Wochenmagazins Falter gehört, Florian Klenk.
Mir ist doch klar, dass der Herr Klenk sein Leben noch nie Existenzangst gehabt hat.
Der Moment war eigentlich der berührende und emotionale, weil er nämlich recht hatte. Ich habe noch nie Existenzängste gehabt.
Der Bauer und der Bobo heißt dieses österreichische Reportageprojekt, das einen Wandel dokumentiert, nämlich wie aus einem Missverständnis zwischen einem Landwirt und einem städtischen Bohemien eine produktive und verständnisvolle Beziehung entstehen kann. Ausgangspunkt der Geschichte war ein Gerichtsprozess, der 2014 Österreich in Aufruhr versetzte. Eine Touristin spazierte mit ihrem Hund durch das Tiroler Pinistal und wurde dabei von einer Kuh tödlich verletzt. Der Wiener Journalist, Jurist und Chefredakteur der Wochenzeitung Falter, Florian Klenk, solidarisierte sich als Städter mit der Touristin, der steirische Agronom Christian Bachler, mit dem verurteilten Bauern und seiner Kuh.
Die Kuh hat nicht die Touristin attackiert, sondern den Hund.
Hier wird nicht gegeneinander gebissen, sondern hier wird miteinander diskutiert. Das ist ganz wichtig, weil ohne direkten Austausch zwischen Bauern und Konsumenten wird bei uns die Lebensmittelproduktion und Verteilung nicht besser, und die muss dringend besser werden, damit es der Natur besser geht, damit die Lebensmittel besser werden und damit es den Bauern auch besser geht.
Sagt der Regisseur Kurt Langbein. In seiner Dokumentation Der Bauer und der Bobo begleitet er Christian Bachler, der als rebellischer Antiheld zwischen Alm, Schlachtbank und Küchentisch Florian Klenk, also dem Wiener Bohemien, eben dem Bobo, die größeren Zusammenhänge erklärt. Wie die Weltmärkte die Lebensmittelpreise von kleinen Landwirtschaftsbetrieben im hintersten Tal dominieren, wie das alles von Banken finanziert und von der Europäischen Union subventioniert wird. Aber auch wie der Klimawandel die Alpen zerstört.
Für uns hat es dann bedeutet, die erste wirklich gravierende Trockenheit, die wir gehabt haben 2013, war für uns absolut verheerend.
Das ist für mich faszinierend gewesen, wie sehr Bachler es schafft, ein Thema, das bei den Ignoranten in der Klimadebatte eher so, die dann sagen, naja, das sind so grüne Fridays for Future Kinder, die werden ja eben im SUV in die Schule gebracht und dann demonstrieren sie halt gemütlich, dass Bachler ihnen einfach zeigt, hey, wir sind die, die davon betroffen sind. Wir im hintersten Tal. Und damit macht er dieses Thema wirklich in breiten Kreisen anschlussfähig.
So Florian Klenk, der dem Wutbauern Bachler für seine Aufklärungsarbeit dankt. Zudem habe er in der Landwirtschaft neue Möglichkeiten geschaffen, indem er durch den Gebrauch von Social Media zum wesentlichen Kommunikator abgeschiedener Alpenstimmen avancierte. Denn so Klenk, die Digitalisierung revolutioniert die Landwirtschaft, wie einst die Erfindung des Traktors.
Und das ist das, was mich an Bachler so fasziniert, dass er das Handy als eine Art Traktor des 21. Jahrhunderts ansieht. Auf einmal können Bauern mit dem Handy ihre Waren vermarkten. Sie können erzählen, wie es ihnen geht. Und sie können sich untereinander vernetzen. Und das führt natürlich in einem Dorf einmal zu Verwunderung, die schon skeptisch sind und sagen, naja, bis jetzt haben wir, im Film nennen sie es immer den Wachturm gelesen, also die offizielle Bauernzeitung des Bauernbundes. Aber vielleicht gibt es da noch andere Wahrheiten.
Im Großen und Ganzen muss ich einfach sagen, das macht für mich nach 10 Jahren Quälerei endlich wieder Spaß.
In Österreich läuft der Dokumentarfilm in stets ausverkauften Kinosälen und das dazugehörige Buch von Florian Klenk ist mittlerweile ein Bestseller, meint Regisseur Kurt Langbein.
Der Film ist in Österreich ja schon in den letzten Apriltagen gestartet und jetzt liegen wir knapp bei 30.000 Zusehern. Das ist ein sehr, sehr großer Erfolg. Also es ist mit weitem, weitem Abstand der bestbesuchte Dokumentarfilm in diesem Jahr. Und wir hoffen natürlich, dass sich in Deutschland ein bisschen etwas Ähnliches bewegt. Da sind wir jetzt voll Hoffnung und Zuversicht.
damit der Bauer und der Bobo auch in den deutschen Kinos gleichermaßen gut ankommen kann wie in der Alpenrepublik, hat Kurt Langbein seinen Film mit hochdeutschen Untertiteln versehen. Verständlich gemacht werden so zum Beispiel Ausdrücke wie Zirbengelee, also Sulz aus Ave, oder Zirbenschnaps, den Klenk auf der Alm zu trinken bekommt. Für einen Wiener Bobo viel zu stark, aber Zeit zu jammern, also zu meckern, die gibt's nicht auf der Alm.
1:0 für den Bauern.
Der Bauer und der Bobo, vorgestellt von Julia Baschiera. Und ob der Film auch bei uns zum Hit wird, das wird sich noch zeigen. Ab Donnerstag, um genau zu sein. Denn dann kommt der Dokumentarfilm von Kurt Langbein auch in unsere Kinos. An dieser Stelle dann noch ein Blick auf die österreichische Filmszene. In Wien wird dieses Jahr nämlich einem der vielleicht bekanntesten Schauspieler des Landes gedacht, Oskar Werner. Er zählt zu den international bedeutendsten österreichischen Schauspielern des letzten Jahrhunderts und er wäre diesen November 100 Jahre alt geworden. Seine Heimatstadt Wien widmet ihm deshalb im Metro-Kino-Kulturhaus nicht nur eine einjährige Ausstellung, sondern auch eine umfangreiche Retrospektive. Jörg Taschmann war in Wien, er hat sich die Ausstellung für uns angesehen und übrigens auch die Filme von Oskar Werner für sich neu entdeckt. Jörg, was macht denn Oskar Werner, der ja nur knapp 20 Filme überhaupt gedreht hat, eigentlich aus? Warum fasziniert er Zuschauerinnen und Zuschauer bis heute?
Also ich finde, er hat es geschafft, sehr oft in Filmen, wo er gar nicht die Hauptrolle gespielt hat, ohne etwas an sich zu reißen, ohne unkollegial etwas an sich zu reißen, seine Figuren einfach so lebendig darzustellen, dass man die nicht vergessen hat. Das war oft stärker als ein ganzer Film. Das finde ich vor allem in einem Film wie Das Narrenschiff, wo so sein österreichisches Timbre wunderbar herauskommt. Da spielt er einen Schiffsarzt auf einem Schiff, was zurück nach Deutschland muss. Es ist klar, die Nazis sind an der Macht. Es ist klar, es wird nicht mehr alles so bleiben, wie es ist. Und dann geht er nochmal eine Liaison ein mit einer von Simone Signoret verkörperten, etwas zwielichtigen Passagierin. Hören wir doch einfach mal kurz rein.
Ich war ein vollkommener Depp. Ich habe alles geglaubt, was man mir erzählt hat. Voll der höchsten Hoffnungen und von unglaublicher Naivität. Allerdings muss ich sagen, mit 12 Jahren hatte ich ein Erlebnis mit unserem Dienstmädchen, das einen unauslöschlichen Eindruck auf mich machte. Meine Mutter bekam einen Nervenschock und das arme Ding flog.
Oh. Dann besteht ja noch Hoffnung für Sie.
Und diese Charakterisierung der Figur dieses Schiffsarztes passt eigentlich auch ganz gut auf den Schauspieler Oskar Werner, finde ich. Und zumindest in dieser Rolle verkörpert er das eben so anschaulich. Und das Interessante ist, dass diese internationalen Filme, die er gedreht hat, da hat er oft Deutsche oder Österreicher verkörpert.
Das war ja der Beginn auch seiner internationalen Karriere, die für ihn, auch für sein Renommee, viel bedeutender ist als seine österreichische Karriere. Warum wollten denn viele auch bedeutende Regisseure dann mit einem Oskar Werner drehen?
Also es begann ja eigentlich mit einem Film, der ein Remake eines österreichischen Filmes war, nämlich Der Engel mit der Posaune. Der ist auch übrigens aufwendig restauriert worden. Das ist, wenn man so will, eine österreichische Saga von 1888 bis 1947. Da spielt Oskar Werner übrigens einen jungen Faschisten. Dieser Film hat einen Riesenerfolg damals in Österreich und in Deutschland gehabt, weil er eine relativ offene Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus war, auch wenn der jetzt, sagen wir mal, vom Ästhetischen her kein großer Wurf ist, aber inhaltlich ist er spannend. Und dann hat man in Großbritannien ein Remake davon gemacht. Das hat Oskar Werner selber gespielt. Dafür flog er vom Burgtheater, weil er die Erlaubnis nicht bekam. Und sein wirklich erster bedeutender Hollywood-Film ist auch wiederum in Deutschland gedreht, nämlich von Anatol Litwak, Entscheidung vor Morgengrauen. Da spielt auch die junge Hildegard Knef übrigens mit. Und da spielt er einen jungen Sanitäter, der von den Amerikanern gefangen genommen wird und dann aber bereit ist, für sie zu spionieren, aber aus patriotischen Gründen, weil er mit diesem Deutschland, mit diesem Nazi-Deutschland nichts anfangen kann. Und auch diese Figur spielt er wieder so innerlich zerrissen. Einerseits sehr schroff, sehr abwesend, gerade wenn es um Hilde, diese junge Frau geht. Aber man spürt, dass da auch eine ganz große Emotionalität dahinter steckt. Und das, finde ich, ist so ein bisschen eben auch sein Markenzeichen, diese innere Zerrissenheit und eine Mischung so aus Schroffheit und Wärme irgendwie innerhalb von kürzester Zeit verkörpern zu können.
Wenn du Zerrissenheit sagst, wenn wir uns dann vor Augen führen, dass er in England, in den USA, auch in Frankreich gespielt hat, bei Truffaut natürlich, bei Jules und Jim, hat er ja diese Zerrissenheit verkörpert, weil er vor allem Deutsche und Österreicher gespielt hat. Warum immer wieder diese Rollen?
Er war Pazifist. Er hatte als junger Mann schon als Schüler angefangen zu spielen. Dann wurde er eingezogen, hat sehr, sehr früh geheiratet, ist in den letzten Kriegstagen desertiert, also kam zwischen die Fronten und hat sich dann immer leidenschaftlich gegen den Krieg ausgesprochen. Und deswegen hat er dann gerne, in Anführungszeichen, auch solche Rollen verkörpert, wenn es darum ging, den Krieg oder alles, was mit Nazitum, mit Hitlertum zu tun hat, in irgendeiner Form zu denunzieren. Das war ihm sehr, sehr wichtig. Er war ein sehr komplexer Mensch und auch sehr widersprüchlich. Er hat Werner Krauss geliebt, diesen großen Volksschauspieler, der allerdings viele Nazi-Propagandafilme gedreht hat. Also in der Hinsicht war er inkonsequent. Aber ich glaube, an seinem Pazifismus muss man trotzdem nicht zweifeln. Und noch ein Film, der sehr bekannt geworden ist, ist Der Spion, der aus der Kälte kam. Da spielt er einen Stasi-Offizier. Aber das Spannende ist, er spielt einen Stasi-Offizier, der eigentlich Jude ist und gegen seinen Chef opponiert, der ehemaliger Faschist ist und in die DDR dann einfach irgendwie ideologisch umgedreht hat. Das finde ich auch eine höchst komplexe Geschichte. Und auch diese Figur spielt er wieder so glaubhaft, dass er gegen diese ganzen Klischees spielt, die man sonst aus dem Kalten Krieg, weil der Film ist aus dem Kalten Krieg, der Spion, der aus der Kälte kam, mit Richard Burton in der Hauptrolle. Aber auch hier finde ich seine Figur eigentlich spannender als die des Spions von Richard Burton.
Jetzt finden ja Ausstellungen zu Schauspielern und Regisseuren meist auf der Leinwand statt. Ich habe ja schon erwähnt, in Wien kann man eine richtige Ausstellung besichtigen. Auch einen Katalog gibt es dazu. Du hast diese Ausstellung gesehen. Wie nähert man sich denn da dem österreichischen Jahrhundertschauspieler, wenn ich deinen Aussagen so folgen kann, der ja auch alkoholkrank war und seit 1970 eigentlich kaum mehr gearbeitet hat?
Also man hat es unter diesen drei Schlagworten Mythos, Mensch und Kunst irgendwie versucht. Also es gibt zum Beispiel eine ganze Etage, da sind seine ganzen handschriftlichen Aufzeichnungen dabei. Was Schönes ist, er hat wahnsinnig viele Filme abgelehnt. Zum Beispiel Ludwig von Luchino Visconti. Er sollte da Richard Wagner spielen. Er hasste aber Wagner und dessen Musik. Er fand Mozart toll. Und er konnte nie etwas spielen, was er nicht mochte. Und dann hat er gesagt, diesen König des Kitschs kann ich nicht spielen, tut mir leid. Und das ist dann auch dieser Originalbrief, den er an Visconti geschrieben hat, den kann man da sehen. Und man sieht, dass er seinen Beruf, den des Schauspielers, sehr, sehr ernst genommen hat. Das war für ihn auch eine Berufung. Und er hat sich auch immer dagegen verwahrt, ein Star zu sein. Das hat ihn nicht interessiert. Er wollte spielen und er hat es sich damit sehr, sehr schwer gemacht. Und die Ausstellung versucht natürlich auch, den ganz großen Theaterschauspieler zu zeigen. Aber da gibt es natürlich nur Fotos. Das kann man natürlich sinnlich nicht mehr so nachempfinden, wie zu der Zeit, wo man ihn auf der Bühne gesehen hat. Und das muss ein großartiges Erlebnis gewesen sein. Also das kommt in der Ausstellung nicht zu kurz.
Jörg, wenn man jetzt demnächst in Wien ist oder jetzt Lust hat, ein, zwei Filme von Oskar Werner wiederzusehen oder neu zu entdecken, was würdest du denn empfehlen? Was kann man oder sollte man denn sehen, um Oskar Werner, seine Kunst, sein Spiel ja für sich zu entdecken oder wiederzuentdecken?
Ja, also sollte man zufällig an diesem Wochenende in Wien sein, dann könnte man gleich am 2. Oktober ins Kino gehen, weil da läuft im Metro-Kino einer seiner Filme, nämlich Entscheidung im Morgengrauen, auf den ich ja gerade ausführlich eingegangen war. Und am 5. läuft dann Spionage, das ist so die erste Oberst-Redl-Verfilmung, mal einer seiner wenigen österreichischen Filme. Und am 8.10. gibt es dann sogar noch eine Ausstellungsführung. Also wer jetzt in Wien ist im Oktober, es gibt regelmäßig Filme von ihm. Und mich hat diese Ausstellung sehr berührt, auch gerade weil er wirklich ein tragisches Leben gegen Ende hatte, kaum noch gedreht hat, alkoholsüchtig war und davon nicht mehr loskam. Und auch das zeigt die Ausstellung, ohne zu beschönigen, aber ohne auch irgendwie reißerisch zu sein.
Jörg Taschmann, über 100 Jahre Oskar Werner. Die Ausstellung zum Leben und Werk des Schauspielers kann man im Wiener Metro Kulturhaus sehen. Die läuft noch bis Ende Januar 2023. Viele der Filme von Oskar Werner sind auf unterschiedlichen Plattformen für uns zu sehen und einige davon auch auf DVD. Trotz einer goldenen Palme für Julie Ducournaus Körperhorrorfilm Titan ist es immer noch eine Seltenheit, dass Regisseurinnen ins Genre-Kino gehen, also Horrorfilme oder Psychothriller drehen. Die in den USA lebende Filmemacherin Anna-Lily Amirpour hat bisher 3 Spielfilme gemacht und alles 3 natürlich Genrefilme. Einen Vampirfilm hat sie gemacht, einen Kannibalenfilm und nun einen übersinnlichen Thriller über eine Heldin mit besonderen Kräften. Der Titel des Films ist Mona Lisa and the Blood Moon und kommt Donnerstag in unsere Kinos. Mit was für einer Art von Genre-Kino wir es jetzt zu tun bekommen und ob Anna-Lily Amirpour gegenwärtige Diskurse aufgreift, ob sie das Genre feministisch umschreibt oder nicht, das bespreche ich jetzt mit Anke Lewicke. Anke, bevor wir loslegen, vielleicht sollten wir einfach kurz die Geschichte von Mona Lisa and the Blood Moon umschreiben.
Also der Film fängt in einer Gummizelle in einer Psychiatrie an Und wir sehen eine Frau eben in einer Zwangsjacke eingewickelt. Und hier spürt man schon die Lust der Regisseurin an der Inszenierung. Also die Kamera ist ganz oben, die Frau wirkt klein, die Wände sind sehr klaustrophobisch. Und alles ist in Weiß gehalten, aber es strahlt nicht. Man spürt den Schmutz, man sieht den Schmutz. Der Boden ist dreckig, an den Wänden ist auch was passiert. Also hier hat schon die eine oder andere Insassin gesessen. Und dann, ja, wir wissen es, der Blutvollmond, da erwachte diese Frau in ihrer Zwangsjacke wieder zu neuem Leben und stellt fest, dass sie eben die Gedanken anderer Menschen manipulieren kann. Und dann kommt die Krankenschwester rein, ja, und bevor die Krankenschwester sich versieht, macht sie sie eben frei. Und dann gehen wir mit Mona Lisa immer noch in der Zwangsjacke durch das nächtliche New Orleans. Und sie sieht, ist natürlich eine Außenseiterin, auch weil sie asiatischen Ursprungs ist, auch noch mit der Zwangsjacke. Und sie trifft eben die ganze Zeit eben auf andere Freaks. Und mit ihr tauchen wir in so eine Unterwelt ein. Also das ist schon das Porträt einer Außenseiterin, einer Ausgesperrten, die jetzt aber auf einmal das Leben entdeckt wie ein Feuerwerk über New Orleans.
Porträt einer Außenseiterin, hast du ja schon gesagt. Das klingt jetzt erstmal auch nach einem Drama, aber ich habe es ja schon großspurig angekündigt. Wir haben es hier mit astralem Genrefilm zu tun eigentlich.
Ja, wegen der übersinnlichen Kräfte. Und man kann einfach sagen, natürlich hätte die Regisseurin auch ein ganz normales Psychoporträt drehen können von einer Außenseiterin, die ausbricht. Aber bei Amanpour merkt man einfach, dass die unheimlich, ich hatte schon gesagt, Lust und Freude an der Inszenierung hat, an grellen Bildern, an der Überzeichnung. Und hier kommt es auch immer wieder zu originellen Ideen. Also Mona Lisa landet dann bei einer Stripperin, die von einer wunderbar abgetakelten Kate Hudson gespielt wird, die so richtig die Schlampe raushängen lässt. Ja, und mit der geht sie ins Striplokal und die Männer wollen kein Geld geben. Aber dann werden natürlich die Gedanken manipuliert und es fliegen nur so die Dollarscheine. Ich würde jetzt nicht hier direkt von einem feministischen Akt sprechen, aber es verkehren sich doch die Ausbeutungsverhältnisse. Diese Frau, die Stripperin, ist auf einmal weniger abhängig eben von dem Blick dieser Kunden oder wie immer man sie auch bezeichnen will. Und mir gefällt eigentlich auch New Orleans super, weil das wie so eine Unterwelt ist, eine Neon-Unterwelt, wo es eigentlich gar nicht so ein 9-to-5-Leben ist. Alles ist da extrem, alles ist anders. Und damit tauchen wir eben in diese Welt mit der Heldin ein. Also das gefällt mir schon ganz gut, wie sie das andere, das Fremde porträtiert. Ohne dass ich jetzt sagen würde, da ist jetzt irgendwie eine große Debatte mit drin. Also es ist einfach mehr die Lust am Experiment, die hier immer wieder siegt.
Und würdest du sagen, dass dieser Ansatz, dieser Erzählansatz auch repräsentativ ist für ihre anderen Filme, die ja auch immer aus der Perspektive einer Frauenfigur erzählt sind?
Ja, und es sind immer wieder Außenseiterinnen und ich erinnere mich noch an The Bad Patch, also da geht mir ein Bild nicht aus dem Kopf und zwar sehen wir eine Frau erst von der Seite auf einem Skateboard, sie liegt da mit dem Rücken drauf und bewegt sich eben so weiter und dann sieht man das von oben, sie hat eben nur noch einen Beinstumpf und ein Arm ist auch weg, weil Kannibalen sie angefressen haben. Also es ist ein waschechter Kannibalenfilm, es ist aber auch eine Dystopie, der Film spielt in einer nahen Zukunft, alle Außenseiter, Außenseiterinnen werden so abgesperrt in die Wüste und da herrscht eben der Kannibalismus. Da geriet sie rein und dann schlägt der Film aber plötzlich um und wird auf wieder eine ganz merkwürdige und auch kitschige Liebesgeschichte, aber das kriegt sie hin. Und in dem Film spielen ja schon unheimlich viele Stars mit. Da spielt zum Beispiel Keanu Reeves auch mit. Der spielt so eine Guru, so einen Drogendealer namens The Dream. Also es gibt auch so Drogenrausch-Szenen in diesem Film. Und dass jemand wie Keanu Reeves mitspielt, hat sich ja mit ihrem ersten Film zu tun, dem Vampirfilm A Girl Walks Alone at Night. Und das finde ich wirklich ihren versponnensten Film. Also sie kommt ja aus dem Iran, die Eltern waren aber selbst nie da und denkt sich so ein Fantasie-Iran aus. Also mit Ölbohrtürmen, aber wie in Amerika und wieder eine Außenseiterin als Vampirin, könnte man natürlich sagen, oh, im Iran eine Frau auch Außenseiterin, so würde ich jetzt nicht so weit gehen. Aber schon ganz gut. Gutes Bild, ein Schleier und dann aber die spitzen Zähne. Also da traut sie sich immer was und da wird sie auch schön verspielt und dann gibt es auch hier wieder eine Liebesgeschichte und dann trägt die Heldin so ein Ringelhemd wie schon Jean Seberg in Außer Atem. Also da gibt es auch dann so viele Anleihen. Also Ich gucke diesen Grenzgängerinnen gerne zu, diesen Phantomfrauen, die versuchen, in ein Leben zu kommen.
Anke Lewicke empfiehlt also den neuen Genrefilm der Regisseurin Anna Lily Amirpour, Mona Lisa and the Blood Moon. Zu finden ist der Film ab Donnerstag in den deutschen Kinos. Und damit geht unser Filmmagazin für diese Woche zu Ende. Viel Freude dabei wünscht Patrick Wilinski.